begrüßen wir Dr. Jörg Heidig. Hallo Jörg.
Hallo, guten Tag.
Jörg, willst du dich nochmal ganz kurz für die Hörer vorstellen?
Also ich lebe in Görlitz und bin Kommunikationspsychologe und beschäftige mich in der Regel, also beruflich, mit der Frage, wie Organisationen funktionieren und wie man sozusagen Unternehmen dabei helfen kann, ein bisschen besser zu funktionieren.
Und dann habt ihr, Jörg, die Studie Lausitz Monitor durchgeführt. Was war der grobe der Inhalt und wie ist es dazu gekommen? Weil einen staatlichen Auftrag gab es nicht.
Nee, es gab keinen Auftraggeber. Wir haben uns die ganze Zeit gefragt, wie die Lausitzer Einwohner eigentlich über den Strukturwandel denken. Weil es passiert viel, es wird viel über den Strukturwandel diskutiert, aber es gibt kein repräsentatives Meinungsbild. Und das halte ich bei so einem komplexen Thema und bei so einem politisch durchaus brisanten Thema und bei so einem teuren Thema für, gelinde gesagt, einen Fehler, wenn man da nicht mal weiß, wie die Bevölkerung eigentlich denkt, wenn man nicht weiß, wie hoch ist eigentlich die Akzeptanz für bestimmte Themen beim Strukturwandel, wie hoch ist die Akzeptanz für bestimmte Ideen, wie hoch ist die Akzeptanz für neue Technologien, was denken die Leute über Wasserstoff, was denken die Leute über Elektroautos, solche Sachen, was denken die Leute über die Zukunft der Lausitz, wie zufrieden sind die eigentlich mit ihrem Leben hier. Mhm. Ich glaube, das muss man wissen, wenn man sozusagen über die Zukunft der Lausitz nachdenkt. Und deshalb haben wir einfach gesagt, also wir haben vermisst, dass das sozusagen die Akteure, die sich damit sonst beschäftigen, dass die das nicht gemacht haben. Wir haben es manchen auch vorgeschlagen, es ist nicht auf Gegenliebe gestoßen, also haben wir es selber gemacht.
Ja. Wie viele Menschen habt ihr befragt ungefähr und zu welchen Themen ganz grob?
Wir haben 500 Leute befragt, reichlich, also etwas mehr als 500. So eine repräsentative Studie zu machen ist nicht ganz billig, auch wenn man sozusagen, auch wenn man das hauptamtlich betreibt und das kann. Der Einkaufspreis ist trotzdem recht interessant, sag ich mal. Also konnten wir uns erstmal nur in Anführungsstrichen 500 leisten. Das ist aber die Mindestanforderung, um eine Region wie die Lausitz repräsentativ meinungsbildnerisch darzustellen. Und was wir gefragt haben, ist sozusagen Vorstellungen, also eigentlich überhaupt erstmal Vorstellungen zur Region, mit welchen Begriffen wird die Region verbunden, mit Lausitz, Oberlausitz und so weiter. Da ist zum Beispiel der Begriff Lausitz stärker weggekommen, als ich dachte, als gemeinsam verbindender Begriff. Dann haben wir nach der Zufriedenheit mit dem Leben in der Region gefragt. Dann haben wir nach dem Strukturwandel gefragt, also ist der Strukturwandel notwendig? Wem trauen Sie die meisten Kompetenzen beim Umgang mit dem Strukturwandel zu tun? Was sollte Strukturwandel eigentlich, was sollte da, welche Strategien sollen da passieren? Was sind die größten Probleme in der Region? Und wir haben nach Technikakzeptanz und Zukunftstechnologien gefragt.
Das ist eine interessante Aussage. Ne? Egal, was hier in der Lausitz kommt, das überlebe ich auch noch.
Ja, die habe ich.
Klassische DDR-Vergangenheit eigentlich, oder? Du würdest sagen, was wir schon alles erlebt haben und die Mauer haben wir auch geschafft. Und was soll jetzt noch kommen?
Ich habe eine Weile in Großregen gelebt und hatte dort einen Autoschrauber. Und er war ein cooler Typ. Der hatte aber ich hatte so ein uraltes Auto und der hat es wirklich gut gekonnt, das Ding ganz zu machen. Und der hat immer gesagt, ich bin der hier das Licht ausmacht.
Also wir machen bis zum Ende.
Genau. Ja. Und jetzt ist Großregen ja, wie gesagt, wenn man dort warst in den letzten Jahren.
Ich war nie in Großregen.
Mach mal, ja. Weil es hat sich ziemlich gewandelt.
Aber 75% der Befragten stimmen dieser Aussage zu. Ist das eine wirklich irgendwie so, wo man sagt, es ist gewachsene Mentalität aus möglicherweise der DDR noch, dass die alle sagen, wir sind hier, wir bleiben hier und egal was kommt, wir gehen auch nicht weg. Oder so wie du gesagt hast, wir machen das Licht aus. Das ist doch genau das. So empfinde ich das zumindest.
Weil
bei meinen Eltern wäre das noch genauso, dass sie sagen, hier bleiben wir. Das ist das Haus, dort wird gewohnt und du musst das übernehmen und wenn nicht, dann ist hier Ruhe, so ungefähr, ne?
Also ich weiß nicht, ob so eine Verbundenheit mit der Heimat ist oder eine Verbundenheit mit der Region, in der man lebt. Da steckt auch so ein gewisser fatalistischer Optimismus drin, ne? Also so nach dem, also es ist nicht pessimistisch, aber es ist jetzt auch keine Begeisterung für die Zukunft, sondern es ist so, wir haben uns dran gewöhnt. Das funktioniert hier alles ein bisschen neben der Zeit. Es ist eine schöne Region zum Wohnen. Aber es ist keine gute Region zum Arbeiten. Man kann hier gut leben, wenn man möchte. Es ist schön hier. Aber es gibt jetzt auch wenig, worauf man jetzt unbedingt im Sinne einer wirtschaftlichen Dynamik oder einer großen Entwicklung stolz sein könnte, sondern es ist eher, also wir sind uns einig, dass es hier schön ist und wir sind uns einig, dass es hier sozusagen auch Probleme gibt. Also die
Ja.
beiden Lausitzen, also die nördliche und die südliche, die Oberlausitz, sind sich einig, dass es hier sozusagen, also bezüglich dessen, was schön ist, sind sie sich einig, aber auch bezüglich der Probleme. Also in dieser
Ja.
Problemwahrnehmung haben die Lausitzen schon was Gemeinsames.
Aber ich hätte das Thema, oder wir hatten das Thema auch in anderen Podcast-Folgen, dass da die Gäste gesagt haben, dass die Menschen sich hier in der Region schwer tun, anzuerkennen oder wertzuschätzen, was sie in den letzten Jahren selber hier mit geschaffen und aufgebaut haben, sondern eher sagen, ja, das gibt's halt hier, aber wir sagen jetzt, nee, guck mal, was wir Tolles alles geschafft haben in den letzten 20 oder 30 Jahren. Also das kein Empfinden irgendwie von Stolz auf das eigene Werk hier in der Gegend, sondern ja, es ist halt ganz nett hier, ne, aber es ist auch nicht alles schön, so ungefähr. Keine richtige, wie sage ich das, Stellungnahme eigentlich zu den schönen Sachen, die es hier gibt, sondern es ist alles so ein bisschen,
Naja, wir haben ja gefragt, wie zufrieden die Leute mit der Situation in der Lausitz sind. Und dort zeigt sich ein Unterschied, den man sozusagen in vielen solchen Studien auch findet. Mit der Gesamtsituation sind die Leute nicht so zufrieden wie mit ihrer persönlichen Situation. Also und das Ausmaß derer, also der Anteil derer, die mit ihrer persönlichen Lebenssituation zufrieden sind, der hat mich gewundert, der ist nämlich überwiegend positiv. Also
wobei man dann immer in Gesprächen mit anderen hört, dass sie möglicherweise eher jammern und sagen, wie schlecht es ihnen hier geht, ne? Aber scheinbar geht es ganz gut.
jammern über die Region, ja, aber wenn man nach
Hm.
der persönlichen Situation
Okay.
fragt, dann sagen deutlich über 70%, ja, ich bin eigentlich ganz zufrieden oder ich bin sogar zufrieden oder sehr zufrieden.
Das ist ungewöhnlich, ne?
Und
Aber.
mit der Region sind es aber, da ist der Anteil deutlich geringer, da ist gerade mal die Hälfte, die reichliche Hälfte, die sagt, also ich bin eher zufrieden oder zufrieden.
Und wurde da erfasst, warum die mit der Region weniger zufrieden sind? Oder was der Unterschiede zwischen persönlicher und persönlicher Situation und der Region sind, die das so unterschiedlich aussehen lassen?
Das ist eine allgemeine Bewertungs, das ist ein
Ja.
Bewertungszusammenhang, den man immer findet. So nach dem Motto, ja,
Ja.
meiner Firma geht es nicht so gut, aber mir selber geht es schon ganz okay. Also
Ja.
solange ich meine Arbeit nicht verliere, ist es nicht
Okay.
so schlimm.
Ja.
Das ist generell so, ne? Also die Region, ich glaube, über die Region denkt man kritischer nach als über das eigene Leben. Und insgesamt geht es den Leuten hier, wenn man sie fragt, wie geht's dir, dann sind viele schon zufrieden und die wirklich sehr Unzufriedenen, das sind einstellige Prozentzahlen. Das heißt also, den Menschen an sich geht es schon ganz gut. Nur das Reden über die Region ist deutlich kritischer, gerade auch angesichts des Strukturwandels.
Der Strukturwandel, jetzt muss ich mal kurz die Zahlen nochmal suchen. Vielleicht hast du die auch, Jörg. Welche waren
69%
das?
meinen,
69%.
dass in der Lausitz eine grundsätzliche Veränderung oder ein tiefgreifender Strukturwandel notwendig ist.
Notwendig ist. Das heißt, die Leute, die hier wohnen, haben das schon erkannt, dass es ohne Strukturwandel nicht geht.
Genau. Also die Zustimmung ist in dem brandenburgischen Teil der Lausitz ein bisschen größer als im sächsischen Teil. Allerdings hat mich diese Zahl insgesamt schon relativ überrascht. Wenn also reichlich zwei Drittel der Meinung sind, dass ein tiefgreifender Strukturwandel notwendig ist, hat insgesamt ja so ein gewisser Einsichtsprozess eingesetzt in die Notwendigkeit, dass sich was ändern muss oder soll. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite haben wir fast 50%, die gegen einen Kohleausstieg sind. Also 46% in dem Fall, die sozusagen sich gegen den Kohleausstieg aussprechen. Das heißt, wir haben hier so eine zwiegespaltene
Ja.
Situation. Auf der einen Seite, ja, es muss sich was ändern. Auf der anderen Seite, warum muss man denn so schnell jetzt aus der Kohle raus? Also
Ja.
beides ist da, ne? Also auch da wieder so diese pragmatische Mentalität, die sagt, ja, es muss sich was ändern. Auf der anderen Seite, aber muss das denn jetzt sein? Muss es denn uns treffen? Muss das denn
Ja.
unbedingt der Kohleausstieg sein? Was in dem Zusammenhang noch ganz interessant war, wir haben unter anderem noch gefragt, welcher Partei man sozusagen Kompetenz im Umgang mit dem Strukturwandel unterstellt. Und da hat mich gewundert, dass auf der einen Seite die Leute sagen, ja, der Strukturwandel ist notwendig, auf der anderen Seite die Grünen aber bei der Unterstellung, bei der Kompetenzunterstellungsfrage sozusagen auf dem letzten Platz landen mit 5%. Also
Ja.
das macht deutlich, dass sozusagen die, die von sich meinen, für Strukturwandel eine gewisse Kompetenz zu besitzen, hier in der Lausitz überhaupt keine solches Echo in der Bevölkerung finden. Also die Bevölkerung unterstellt ganz anderen Parteien da viel mehr Kompetenz.
Es hört sich so an, als würde man sagen, Strukturwandel ja, aber ohne die eigene Sicherheit aufzugeben sozusagen. Also das mit der Kohle, das haben wir, da wissen wir, wie das funktioniert und das wird man gerne behalten. Und alles andere, da ist der Strukturwandel okay sozusagen. Aber hängt das auch damit zusammen, dass irgendwie, ist mein Gefühl, schlecht kommuniziert wird möglicherweise, was Strukturwandel alles beinhaltet, weil das nur auf die Kohle beschränkt ist aktuell oder auf Energie allgemein?
Naja, da kommt bei mir so ein bisschen, da bin ich ein bisschen, oder meine Schlussfolgerung ist vielleicht nicht ganz, oder wie soll ich das erzählen? Also wir haben ja auf der einen Seite sozusagen, beschäftigen wir uns jetzt viel mit dem Strukturwandel. Da wird viel diskutiert. Aber es wird vor allen Dingen diskutiert und es wird auch so, es werden so Beteiligungsprozesse durchgeführt. Mhm. Auf der anderen Seite passiert auf Bundesebene und auf Landesebene passiert ja viel, aber es passiert wenig, was verbunden ist mit sehr konkreten Entscheidungen.
Ja.
Also da wird hier mal eine GmbH gegründet, da wird dort mal ein Regionalentwicklungsprojekt gemacht, da werden mal irgendwelche Budgets aufgemacht, da wird über viele Milliarden Euro geredet. Und dann gibt es das Datum 2038 und irgendwie gibt es Kommissionen und es gibt irgendwie Kohlebeauftragte oder was auch immer. Ne? Also da passiert viel. Gleichzeitig passiert so wenig Konkretes und Messbares, dass die Leute natürlich das Gefühl haben, so, naja, Strukturwandel ist notwendig, aber wo geht es denn eigentlich hin? Und dort, glaube ich, ist viel mehr Kommunikation im Sinne von Kampagnen notwendig und viel mehr Kommunikation im Sinne anfassbarer Projekte notwendig, als wir das bisher haben. Wir reden viel, wir beteiligen viel, aber ich glaube, die Leute brauchen und wollen auch weniger Beteiligung als vielmehr eine konkrete Vision und irgendwas Anfassbares. Also wenn wir hier ein Wasserstoffmodellstandort werden wollen, dann wäre es gut, wenn man mal ein Wasserstoffmodell besuchen könnte. Im Sinne von, wenn Wasserstoff anfassbar wäre, wenn ich also nach Spremberg fahren könnte, zum Beispiel oder wo auch immer hin, und könnte mich da in irgendeine Ausstellungshalle stellen und könnte sagen, huha, guck mal an, hier geht was los mit Wasserstoff und ich kann das sogar schon sehen.
Ja.
Also das, was die IBA fürs Pücklerland mal gemacht hat, 20 Jahre bevor die Seen in der Lausitz, in der Niederlausitz voll sind, hat man schon touristisch wirksame Projekte hingestellt. So ähnlich müsste man sozusagen, glaube ich zumindest jetzt mit diesem Strukturwandel vorgehen. Das heißt, ich brauche eine konkrete Vision und ich brauche nicht nur politische Akteure, sondern eben auch Wissenschaftsakteure, gesellschaftliche Akteure. Politikern wird da nicht so viel Kompetenz unterstellt, deswegen denke ich, braucht man Leute aus der Wirtschaft und aus der Wissenschaft, die da neben den Politikern auch so ein bisschen so eine aktive Rolle spielen und eine Vision entwickeln und die dann auch eher kampagnenartig vertreten und kommunizieren und den Leuten wirklich ein konkretes Bild vermitteln. Ansonsten bleibt das diese diffuse Wahrnehmung von, ja, es bewegt sich was, aber eigentlich wissen wir noch gar nicht so richtig, was sich bewegt und wohin sich bewegt. Und ich glaube, dieses Wohin, ob das dann alles so wird, ist eine andere Frage, aber dieses Wohin ist wichtig, glaube ich.
Es gibt tatsächlich aktuell extrem viele so Beteiligungsformate, Gesprächssalons, wo schon vergleichsweise viele Menschen aus der Region, denke ich, mitgenommen werden. Und in der Studie ist herausgekommen, lese ich gerade, 67% der Leute sagten, die Lausitz liegt ihnen am Herzen. Aktiv beteiligen wollen sich um die 30%. Wie kommt dieser,
denkst du, kommt das tatsächlich beteiligt haben sich 13%, sagen sie da, und selbst die Zahl halte ich für zu hoch.
Das ist die Frage, was Beteiligung da bedeutet. Ne?
Das wird, aus meiner Sicht ist da noch ein bisschen soziale Erwünschtheit drin. Also ich glaube, das Beteiligungspotenzial ist nicht so hoch. Ich glaube schon, dass vielen Menschen die Lausitz am Herzen liegt.
Ja.
Und ich glaube schon, dass viele Menschen sich über ihr Dorf oder ihre Stadt einen Kopf machen. Also immer noch mehr Menschen, als sich über die gesamte Lausitz einen Kopf machen. Aber ich glaube nicht, dass sich so viele Leute beteiligen wollen und auch beteiligen können. Also die Leute, die Regionalentwicklung betreiben, das sind nicht viele, das sind ein paar hundert vielleicht in der ganzen Lausitz. Und ja, man soll kommunizieren, aber ich glaube, die Vision entwickeln soll man nicht in einem groß angelegten Beteiligungsprozess mit vielen Menschen, weil was diskutiert man denn dann?
Ja.
diskutiert man dann pro oder contra Wasserstoff oder pro oder contra Energie, Batteriemontagestandorte oder was auch immer. Mhm. Ich glaube, die Vision, die kann man entwickeln und da muss man die kommunizieren. Und ich glaube, man braucht da so eine mittlere Flughöhe zwischen den Akteuren, die hier ohnehin schon was machen, und den Impulsen von außen.
Aber ist dann die Gefahr oder das, was man dann meistens hört, ist, dass die Leute das Gefühl haben, es wird irgendwie was von außen oder von oben übergestülpt, übergeholfen und sagen, hier, das ist die Vision und ihr müsst da jetzt mitmachen. Also Beteiligungsprozess ist ja schon wichtig, um das zu umgehen, um zu sagen, hier, ihr habt die Möglichkeit, euch auf verschiedene Arten da einzubringen und was mitzumachen, wenn ihr wollt.
Ich weiß es nicht. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich glaube, die sich darüber beschweren, dass sie nicht mitgenommen wurden, die gibt es immer. Hm. Und die auf jeder Beteiligungsveranstaltung sitzen, die gibt es auch. Beides sind extrem kleine Minderheiten, die aber in den sozialen Medien und auf den entsprechenden Foren, die dann live oder wie auch immer medial vermittelt stattfinden, die dann dort überrepräsentiert sind. Hm. Die durchschnittlichen Lausitzer interessiert es, glaube ich, nicht so brennend, wie also wir uns das vorstellen.
Die würden sagen, wenn es eine Vision gibt, dann arbeite ich da dran mit, weil ich weiß, wohin die Reise geht. Aber die Vision jetzt selber mitzuentwickeln, ist jetzt weniger was für mich. Das wäre so der Standpunkt, der durchschnittliche Standpunkt der Lausitzer.
Ja. Vermutlich. Die Dorfstraße oder der Spielplatz oder von mir aus auch das Schicksal der Gemeinde, das mag vielen noch wichtiger sein. Hm. Aber die gesamte Region, das ist was man, das sollte man nicht nur den Regionalentwicklern und den Politikern überlassen. Da sollte man mehr Leute beteiligen. Wie gesagt, Wirtschaftsvertreter, Wissenschaftler, Regionalentwickler, die woanders gute Erfahrungen gemacht haben, kann man damit einbeziehen. Aber ich glaube, wenn man schon mal eine Vision hat, und es gibt ja nicht so viele mögliche Visionen. Hm. Also es gibt ja auch nicht, wir können ja uns nicht 1000 Sachen ausdenken, sondern wir haben ein paar Industriestandorte. Wir haben eine gewisse Technikfreundlichkeit. Also wir können hier immer noch andere Investitionen tätigen, als das in manchen Gegenden der alten Bundesländer möglicherweise der Fall ist, weil wir eine hohe Technikakzeptanz und eine hohe Technikfreundlichkeit haben in der Bevölkerung. Auch das können wir ziemlich genau messen. Aber die Optionen sind ja begrenzt. Also wir können ein bisschen Recyclingwirtschaft machen, wir können auf Wasserstoff setzen, wir können Tourismus befördern, wir haben vielleicht mehr Forstwirtschaft als andere und mehr Landwirtschaft als andere. Aber also wir sind ja auch nicht, Professor Zundel aus Cottbus sagt, die Gegend ist begrenzt aufnahmefähig für Kapital.
Ja.
Da sind viele Leute ziemlich abgegangen, als sie das gehört haben. Aber es stimmt. Also selbst wenn man hier mit einer großen Investition kommen wollte, müsste man ja erstmal gucken, wo das Personal herkäme oder wo sozusagen die Ressourcen herkämen. Man kann schon größere Investitionen machen, aber keine Risiken.
Ja. Also es darf auch nicht völlig Artfremdes sozusagen sein, was denn als einzelner Leuchtturm hier irgendwo in der Region steht, aber praktisch null Zusammenhang hat mit den Menschen, die hier leben und den Sachen, die es hier normalerweise schon gibt.
Genau.
Aber Geld fließt ja trotzdem in ziemlich guter Höhe, fließt vor allen Dingen auch in Unternehmen, fließt weniger, ist mein Gefühl, in so bürgerschaftliche Projekte, die aber zum Strukturwandel vermutlich auch wichtig sind. Also werden da die Unternehmen überfokussiert oder geht es nur über den Weg Unternehmen und Mittelstand?
Also das ist zwiespältig. Hm. Sowohl als auch wäre die ausgewogene Antwort, ich will das untermauern, was ich da sage. Ich glaube, es wäre naiv zu erwarten, dass eine Kreativwirtschaft die Wertschöpfungspotenziale von Industriebetrieben ersetzen kann. Das heißt, wenn uns ein Bombardier sozusagen wegfällt, also wenn uns ein Standort eines großen Herstellers wegfällt, ist eine ganze Menge Wertschöpfung aus der Region verschwunden, einschließlich der Gehälter. Mhm. Und das mit Kreativwirtschaft zu ersetzen, ist ein Traum, den man, glaube ich, sich nicht erlauben sollte. Also das wäre naiv.
Ja.
Punkt. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, eine reine industrieorientierte Politik ist genauso wenig erfolgversprechend, weil wo sollen jetzt plötzlich Industriepotenziale herkommen? Zukunftsträchtige Industriepotenziale, die solche Wertschöpfungsvolumina könnten. wie sie jetzt sozusagen in den klassischen Industrien noch vorhanden sind.
Ja.
Das heißt, wir müssen sozusagen auf der einen Seite kreativ denken, auf der anderen Seite postindustriell. Und da sollten wir diesen ganzen Kreativbereich nicht unterschätzen. Also man braucht sozusagen viele Leute, die viele Ideen haben, damit ein paar dabei sind, die sich gut entwickeln. Da brauche ich auch eine gute Wirtschaftsförderung, da brauche ich auch einen guten Existenzgründer-Service an der Hochschule und so weiter. Man soll aber nicht erwarten, dass das jetzt sozusagen plötzlich das große Wachstum verursacht.
Ja.
Das wäre naiv. Und deswegen sage ich, man muss eigentlich beides machen. Natürlich muss es über die Wirtschaft gehen, aber wir sollten keine Wunder von der Wirtschaft erwarten. Und wir sollten auch auf die Kreativwirtschaft setzen, sollten aber auch da keine Wunder erwarten, sondern man muss gucken, welche Pfade sind denn schon eingeschlagen, welche Zöpfe kann man weiterflechten, welche Institute kann man vielleicht herholen. Und da ist die Standortpolitik, die gemacht wird, nicht die schlechteste. Und da sind auch die Initiativen, die sozusagen hier schon laufen, um die Hochschule rum oder von mir aus auch in der Politik oder um manche der Städte rum, die hier, Görlitz zum Beispiel, was da so an Ansiedlungsgeschichten existiert, das ist ja gut.
Ja.
Und ich denke, da gibt es ein Potenzial, man sollte bloß von diesem Potenzial nicht erwarten, dass jetzt Wunder hier was passiert.
Und damit einhergehend, Mittelstand, Unternehmen, Neuansiedlung ist das nächste große Thema eigentlich so der Fachkräftemangel, was ja aber, wenn wir über die Unternehmen und die Neuansiedlung sprechen, eigentlich das Potenzial ist, wo alle sagen, es gibt dann möglicherweise neue Branchen und Unternehmen, die hier neue Arbeitsplätze schaffen. Das ist ja vermutlich eine der größten Hoffnungen für die Menschen, die noch hier jetzt aktuell sind, die sagen, ja, es gibt ja was Neues, auch wenn meinetwegen die Kohle wegfällt, kann ich mich bilden und weiß, es kommt was anderes, wo ich wieder Arbeit finde. Oder ist das ein Trugschluss?
Also die Frage, ob es solche Unternehmen gibt, die das sozusagen...
Die Frage nach dem Fachkräftemangel, das ist das, wo die Menschen am meisten Angst haben, dass sie ihre Arbeit verlieren könnten und dann bereit sein müssen, sich umzuorientieren, neu zu bilden und was anderes anzufangen.
Also ich glaube, da haben wir es mit einem Erbstück aus der Nachwendezeit zu tun. Ich will jetzt mal böse sein und sagen, ich sag mal so, ne, was sind aus Ihrer Sicht die derzeit drei wichtigsten Probleme, die in der Lausitz am dringendsten gelöst werden müssen? Das war die Frage, die wir gestellt haben. Und da haben 37%, das ist mit Abstand der höchste Prozentanteil, 37% unter anderem gesagt, Arbeitslosigkeit. Das mag in einzelnen Städten und in einzelnen Gegenden noch zutreffen. Auf der anderen Seite haben wir aber in Sachsen, wenn die Zahl, an die ich mich da erinnere, stimmt, jeden zweiten Arbeitsplatz in 2019 mit ausländischen Arbeitskräften besetzt. Jeden zweiten neuen Arbeitsplatz. Ergo, wir haben in manchen Branchen einen großen Fachkräftemangel, aber diesen großen Überhang von Personal und von Fachkräften, den wir in den 90er Jahren hatten und an den sich viele erinnern, und der für viele noch aktuell ist, weil es sozusagen für ihr Leben wirklich wichtig war. Und es mag es in einzelnen Branchen, bei einzelnen Berufsbildern immer noch geben. Aber der große Effekt ist weg. Also ich sehe eher Fachkräfte, die, wenn sie Arbeit haben wollen, auch Arbeit kriegen. Und ich sehe eher Unternehmen, jetzt habe ich viel mit Unternehmen zu tun, ich sehe eher Unternehmen, die tatsächlich händeringend Leute suchen und keine mehr finden. Und es wird zunehmend eine Frage der Organisationskultur, ob Leute kommen oder nicht. Also wenn ich eine gute Organisationskultur habe, wenn ich ein gutes Image habe, wenn die Leute Mundpropaganda machen und das weitererzählen, kriege ich nach wie vor Personal und auch Gutes. Wenn ich das nicht mehr habe, brechen mir die Nachwuchspotenziale komplett weg. Das betrifft gerade sehr stark Unternehmen, die immer noch sehr stringent führen, die immer noch sehr top-down agieren, die immer noch sagen, hier, wenn du bei uns nicht arbeiten willst, dann such dir was, alles schön, da draußen warten genug. Das mit dem da draußen warten genug stimmt so in vielen Branchen eben nicht mehr. Und das braucht, glaube ich, noch eine Weile.
Weil es ein Generationswandelproblem ist auch.
Ja, es gibt auch einen Generationswandel. Ich sehe bei vielen Unternehmen jetzt viel, also es gibt ja große Gruppen, die jetzt in Rente gehen. Und die Unternehmen bemühen sich um Nachwuchs und der Nachwuchs, der kommt, entwickelt nicht mehr die Bindung wie die, also nicht mehr diese intensive Bindung und diese Loyalität, die die älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hatten. Ja. Und das ist ein Generationswechsel, das gibt viele Chancen für die jungen Leute. Das stellt die Unternehmen aber auch vor große Herausforderungen, weil sie sich sozusagen an Fluktuation gewöhnen müssen.
Zum Thema Unternehmen noch. Du hast mir vorhin erzählt, die Stimmung in den Unternehmen unterscheidet sich schon von den Ergebnissen des Lausitz-Monitors der Privatleute. Inwiefern?
Wir haben eine andere Studie gemacht zum Thema Mitarbeiterbindung, Arbeitgeberattraktivität und zum Thema Wandel in Unternehmen. Die ist für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen repräsentativ. Und die hat so viele Befragte, nämlich insgesamt über 3000, dass wir sozusagen die Region Oberlausitz nochmal extra ausgewertet haben und mit den anderen Regionen verglichen haben.
Ah, okay.
Wir haben sozusagen in dieser anderen Studie, da geht es ja um Wirtschafts-, da geht es um Unternehmen, da geht es um Mitarbeiterbindung, da geht es um Motivation und so weiter und so fort und um Arbeitgeberzufriedenheit zum Beispiel auch. Und da haben wir zum Beispiel auch gemessen, wie hoch ist denn die Zufriedenheit mit dem Arbeitgeber, wie gesagt. Und dann habe ich mal geguckt, inwiefern unterscheiden sich sozusagen Oberlausitzer Mitarbeiter von Unternehmen, also wie, Oberlausitzer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, wie unterscheiden die sich von anderen in Sachsen, beziehungsweise eben in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Und da kommen schon ganz, ganz lustige Ergebnisse raus. Bei der Zufriedenheit sind wir insgesamt haben wir den insgesamt höchsten Wert in der ganzen mitteldeutschen Region sozusagen, also in allen drei Bundesländern. Die Leute hier sind also mit ihren Arbeitgebern insgesamt am zufriedensten. Und interessanterweise, wir haben sozusagen 2000 Leute vor Corona befragt im Februar und dann haben wir nochmal 1200 Leute während des Lockdowns befragt. Und interessanterweise ist die Gesamtzufriedenheit mit dem Arbeitgeber hier nochmal gestiegen im Lockdown.
Okay. Das heißt, die Arbeitnehmer haben sich vorbildlich sozusagen verhalten und noch mehr Vertrauen aufbauen können, also durch das Managen der Krise.
Die Arbeitgeber scheinen das gut gemacht zu haben, beziehungsweise scheinen die Arbeitnehmer froh gewesen zu sein, ihre Jobs zu haben und sozusagen so ein Stück weit ab von den Zentren der Corona-Dynamik zu liegen und so ein Stück weit so nach dem Motto, hier passiert uns nichts und wir halten das mal an dem fest, was wir hier haben. Wir haben unter anderem dann noch den Anteil der Wechselwilligen gemessen, also wir fragen die Leute in der Studie dann immer, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie innerhalb der nächsten 2 Jahre ihren Job aus eigenem Antrieb wechseln. Der Anteil lag in Sachsen vor Corona bei 32% der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Der ist in ganz Sachsen durch den Lockdown auf 26% gefallen. In der Oberlausitz lag er bei 28% vor Corona, also unterm sächsischen Durchschnitt, und ist sozusagen im Lockdown auf 23% gefallen. Und das ist der insgesamt niedrigste Wert in Mitteldeutschland. Das heißt, wer hier Arbeit hat, will sozusagen zu einer deutlich geringeren Wahrscheinlichkeit wechseln oder mit einer deutlich geringeren Wahrscheinlichkeit wechseln als im Rest von Mitteldeutschland. Und dann haben wir noch geguckt, wie hoch ist die Motivation oder wie stark, wir haben gefragt, also die Aussage hat gelautet, in letzter Zeit gehe ich oft sehr motiviert zur Arbeit. Und dann können die Leute ankreuzen oder können die Leute angeben, ja, das trifft voll und ganz zu, das trifft zu oder so und trifft überhaupt nicht zu, ist dann das andere Ende. Der sächsische Durchschnitt vor Corona 43%, der Oberlausitzer Durchschnitt vor Corona 45%, das unterscheidet sich nicht sehr stark. In Gesamtsachsen kein Anstieg im Lockdown, aber in der Oberlausitz ein Anstieg auf 62%.
Das ist viel.
Das heißt, die Oberlausitzer gehen plötzlich in Corona deutlich motivierter zur Arbeit.
Vielleicht, weil sie weniger Stunden gehen müssen durch die Kurzarbeit. Aber das kann man nicht feststellen.
Nee, also das haben wir auch gemessen. Wir haben zum Beispiel geguckt, in welcher Branche ist sozusagen die Zufriedenheit gestiegen. Da lassen sich keine großen Corona-Effekte ablesen, außer in der öffentlichen Verwaltung. Plus 30% knapp. Anstieg der Zufriedenheit. In der IT-Branche auch Anstieg der Zufriedenheit und im Gesundheitswesen Rückgang der Zufriedenheit. Also da ist der Anteil der Zufriedenen gesunken, allerdings nicht sehr stark, ungefähr 10%. Aber wie gesagt, in der öffentlichen Verwaltung knapp 30% Anstieg der Zufriedenen Das hat mich ein bisschen zum Lachen gebracht.
Kann man das erklären? Also IT kann ich nachvollziehen, weil das wahrscheinlich Branchen sind, die mehr Arbeit hatten in der Zeit der Krise. Aber öffentliche Ämter und Verwaltung, es ist.
Na, viele im Homeoffice, außer die
Ah,
Gesundheitsämter.
ja.
Also, ich sag mal, viele Ämter hatten in der Zeit weniger zu tun, weil auch
Ja,
weniger
logischerweise,
Kunden.
ja.
Sehr viel mehr im Homeoffice. Und wenn ich im Homeoffice bin, meine Arbeit selber einteilen kann und der Chef nicht vorbeikommt und ich die Kollegen nicht sehe, bin ich möglicherweise mit meinen Arbeitsbedingungen etwas zufriedener. Das ist zumindest meine etwas vielleicht fatalistische Erklärung oder sarkastische
Da
Erklärung.
wäre es jetzt interessant, sozusagen nochmal zu messen in 2, 3 Monaten, im halben Jahr, wenn alle wieder in Anführungszeichen normal ihre Arbeit antreten müssen, wie sich dann die Zufriedenheit nochmal darstellt, wahrscheinlich.
Wir messen jetzt dieses Jahr nicht mehr, wir messen
Ja.
erst wieder, also wir führen die Studie alle 2 Jahre durch.
Ja.
Also die jetzt.
Interessant.
Und wir haben jetzt hier nur Corona, also wir haben sozusagen nur vor und in Corona gemessen, weil wir mal wissen wollten, wie wirkt sich jetzt Homeoffice aus auf die Zufriedenheit und wie wirkt sich so eine Krise insgesamt überhaupt aus. Ja.
Jetzt müssen wir noch mal kurz zurückkommen auf das strukturelle Thema.
Ja.
Das ist jetzt schon fast abschließend oder zusammenfassend eigentlich. Ich würde jetzt noch mal abschließend eigentlich nur fragen, wie man den Strukturwandel oder den Prozess des Strukturwandels aus deiner Sicht möglichst erfolgreich gestalten kann in der Zukunft, wenn das keine zu komplexe Frage ist.
Das ist eine komplexe
Jetzt kann
Frage
ich es
und
doch
es
eingrenzen.
ist auch eine schwere Frage,
Ja.
weil ich natürlich auch nur einen Teil
Ja.
der ganzen Akteure und der ganzen Ideen kenne. Ich glaube, eine zwischen Oberlausitz und Niederlausitz vernünftig koordinierte Aktivität oder ein vernünftig koordiniertes Programm wäre hilfreich für die Gegend, weil spätestens der Nordteil des Landkreises Görlitz ist ja stärker von den
Ja.
Niederlausitzer
Ja.
Dynamiken betroffen als von den Oberlausitzer Dynamiken, sage ich mal. Also wir sind zwar ein Landkreis, aber rein infrastrukturell und orientierungstechnisch schon unterschiedlich.
Teilweise auch menschlich merkt man, wenn man bis ganz in den Norden fährt.
Also deswegen halte ich, also wenn man sich über solche Gegenden wie Hoyerswerda und Weißwasser einen Kopf machen wollte, und das nicht einfach unter ferner Liefen wegkippen lassen will zukünftig, dann muss man, glaube ich, ganz gut zwischen Brandenburg und Sachsen koordinieren. Und das sehe ich momentan nicht so gut im Fokus. Ich weiß nicht, ob es später gelingen wird. Ich wünsche den Akteuren das. Das ist so der erste Gedanke. Der zweite Gedanke ist das mit der Vision. Das habe ich schon erzählt. Also ich glaube, wir brauchen eine konkrete Vision. Die kann auch für Wirtschaft und Tourismus unterschiedlich aussehen oder für bestimmte Branchen unterschiedlich aussehen. Aber ich glaube, wir brauchen eine konkrete Geschichte, die wir erzählen können und die sich auch konkret anfassen lässt, die man auch besuchen kann. Das ist der zweite Punkt. Der dritte, ich glaube, es braucht eine gute Dynamik aus lokalen Akteuren und Impulsen von außen. Was wir momentan haben, sind Bundesaktivitäten und Aktivitäten auf Landesebene, die dann wissenschaftlich begleitet werden von relativ externen Institutionen oder wissenschaftlichen Instituten. Ich denke, da gehört sozusagen eine engere Verzahnung und auch eine stärkere, also ein stärkeres lokales Kolorit gehört da rein. Also ich glaube, wir haben hier genug kluge Köpfe auf der einen Seite, auf der anderen Seite soll man sozusagen Erfahrungen aus anderen Regionen einbeziehen. Wenn wir so weitermachen wie jetzt, laufen wir Gefahr, dass wir sozusagen einfach immer nur die Beschwerdetrommel auf der Beschwerdetrommel rumhauen, so nach dem Motto, gebt uns genug Milliarden und macht mal hier. Da wünsche ich mir mehr lokale Einigkeit, die da in eine Richtung zieht und weniger Klugscheißerei, sondern mehr hilfreiche Impulse von außen. So.
Also viel Arbeit in der Zukunft noch.
Und wir haben genug kluge Köpfe, also wir haben auch genug Initiativen hier. Wenn man dort den Beteiligungsprozess ansetzen würde, also bei den Köpfen, die ohnehin die Gegend gestalten und die sozusagen in so einen sich auf 2, 3, 5 Zukunftsbilder einigenden Prozess integrieren würde, dann das fände ich hilfreich. Und wenn dort sozusagen die Externen als Impulsgeber dazukommen würden, wir also so eine mittlere Flughöhe kriegen zwischen kulturellen, wissenschaftlichen und industriellen und von mir aus auch finanztechnischen Impulsen von außen, regionale Entwicklungserfahrungen von außen und aber regionalen Ideen, die aber weggehen von dem, was sich sozusagen irgendein Gemeinderat ausgedacht hat. Mhm. Weil diese Visionsreichweiten sind oftmals, macht unser Straßenlicht wieder ganz, also ja, ich übertreibe es jetzt mal ein bisschen. Mhm. So, aber wenn man dort das vernünftig zusammenbringt und dann konkrete Bilder schafft, also vielleicht eine Agentur hat, die sozusagen wirklich Projekte entwickelt, die besuchbar sind, die anfassbar sind, wenn die Hochschulen anfangen sozusagen in Brandenburg und Sachsen stärker noch miteinander zu kooperieren, wenn die Politik anfängt, da noch mal stärker miteinander zu kooperieren. Derzeit ist das alles stark in den Anfängen, aber ich glaube, es braucht viel Mut, da auch loszulegen, und es braucht kluge Köpfe, die einfach auch den Mut haben zu sagen, jetzt das ist unsere Vision und da gehen wir jetzt erstmal hin.
Ja.
Ich glaube, dann kann es was werden.
Es ist auch ein Thema, was in anderen Folgen immer wieder mit aufgetaucht ist. Es geht eigentlich nur mit einer möglichst breiten Vernetzung aller Akteure, und zwar auch nur überregional, weil man einfach mal schauen muss, was machen andere, was funktioniert woanders und wie können wir das möglicherweise zu uns holen und das adaptieren oder davon profitieren, was es auch schon gibt. Jörg, danke, dass du da warst. Danke für die Ausführung zur Studie, interessanten Einblicke. Und ja, bis bald hoffentlich.
Danke, hat mir Spaß gemacht.